OM Kaffee, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Koch. OM Kaffee.
Let's get ready to rumble!
OM Kaffee.
Ja, und während der Kaffee noch durchläuft, fangen wir einfach schon mal an. Der Olaf Kopp und ich. Moin, Olaf.
Moin, Markus.
Ich habe gehört, du bist wieder im kalten Deutschland angekommen.
Ja, back aus Portugal. und Weihnachten, ne? Eigentlich wegen Weihnachten, ich wäre noch gerne länger da geblieben, weil es ist schon ein bisschen Umstellung von 16, 17 Grad auf jetzt minus 6, ja.
Ja, ich hatte das früher in Kalifornien immer. Ich habe da ja ein paar Jahre gelebt und dann warst du im Dezember und das war irgendwie so 20, 25 Grad manchmal. Und das fühlte sich so komplett anders an, als ich es erwartet habe. Ne? Und das war ich eigentlich immer froh, wenn ich dann auch irgendwie nach Hause konnte.
Aber wegen jetzt der fehlenden Weihnachtsstimmung oder weil es zu warm war? Oder?
Also in den USA ist es ja eh nicht ganz so, finde ich, weil es ist ja erstmal ein sehr, sehr diverses Land. Also es sind ja nicht nur Christen dort. Und ich habe eher den Eindruck, dass so gerade Thanksgiving war eigentlich so der höchste Feiertag, was bei uns ja, also gerade als Familienfest ist es dann ja eben Weihnachten. Und da war es eben nicht so. Und hier einfach 17 Weihnachtsmärkte hast und irgendwie jeder dir noch irgendwie ein Paketchen, noch eine Karte oder sonst irgendwas schickt, hast du das in den USA, fand ich persönlich jedenfalls nicht so.
Das ist der Truthahn-Tag, ne? Thanksgiving.
Ich fand das großartig, ne? Das war immer ja der letzte Donnerstag im November. Und der Tag danach, also der Freitag, das war dann eben der Black Friday. Und wir haben das einmal miterlebt, kannte ich ja vorher gar nicht. Das war 2020 war das, genau. 2000, sorry. Und da haben die wirklich wie die Bekloppten die ganzen Malls und so gestürmt, weil dann auch es morgens so super Sales gab, also irgendwie, weiß ich, ein Fernseher für $100 oder sowas und da gab es aber nur 100 Stück davon und die Läden waren unglaublich belagert, also von so einer europäischen Perspektive hast du da drauf geguckt, keine Ahnung.
Also nichts Besinnliches, sagst du.
Nee, aber es war schon eben wirklich so ein eben halt hauptsächlich ein Familienfeiertag. Also das, was bei uns eben Weihnachten ist, wo die Familie zusammenkommt und so 0. 1. 2. Weihnachtstag und so, das wird halt an Thanksgiving abgefeiert und eigentlich sehr nett, das Ganze. Also wenn die Shopping liegt den Amis, glaube ich, irgendwie im Blut. Also das brauchen die irgendwie. Das war dann für uns eher befremdlich. Gleichwohl, wenn man sich mal anguckt, was hier so an Kommerzialität passiert. Ich glaube, wir verteilen das einfach dann auf die vier Vorweihnachtswochen. Und da war das dann halt geballt an diesem Black Friday, was ich, ich fand es nicht so spannend, glaube ich.
Also was in Portugal spannend finde, ich glaube, das ist in anderen südlichen oder südeuropäischen Ländern ähnlich. Diese Weihnachtsstimmung wirkt ja immer so ein bisschen mit der Brechstange reingedrückt, weil du hast es halt, du hast keinen Schnee, du hast keine Kälte und trotzdem hast du diese weihnachtliche Beleuchtung überall, wo dann so Tannenbäume und Weihnachtsmänner dann auftauchen und die natürlich überhaupt eigentlich so gefühlt gar nicht in dieses Klima passen und das wirkt so ein bisschen so richtig so wie so eine tiefe Sehnsucht nach etwas weihnachtlicher Stimmung wird dann versucht, so mit der Brechstange da reinzudrücken, zu drücken irgendwie. Das finde ich so ein bisschen, ja, es wirkt so ein bisschen komisch aus Sicht eines Nordeuropäers oder sind wir schon Nordeuropäer?
Ja, ich glaube schon, ja. Na gut, aber nee, jetzt kannst du es ja alles ordentlich nachholen und erstmal schön gepanschten, überteuerten Glühwein in eisiger Kälte finde ich total wichtig. Dann ist auch Weihnachten. Und dann muss aber Heiligabend auch 13 Grad und Nieselregen sein. Dann ist wirklich Weihnachten. Das läuft. Sag mal, komische Folge heute wahrscheinlich, weil wir versuchen immer so 2-3 Links zu haben und wir hatten auch 2-3 Links. Wir sammeln die ja, wir haben so ein Dokument, was wir miteinander teilen und Ja, das lassen wir aber heute links liegen, ne? Weil irgendwas war die letzten Tage los. Ich glaube, es gab keine Ecke, wo nicht drüber gesprochen wurde, nämlich über AI-Content, GPT-3, Chat-GPT. Und da wir beide SEO by heart sind, haben wir uns oder beschäftigt uns das Thema natürlich und nicht jetzt erst nur die letzten Tage, sondern generell jetzt schon die letzten Monate. Und wir wollen da heute mal drauf gucken, oder?
Auf jeden Fall. Und für mich, ich habe mich noch mal tiefer in das Thema reingearbeitet. Also ich beschäftige mich jetzt ja schon seit 4, 5 Jahren, seit Google das Thema on the map gepackt hat mit dem Thema Natural Language Processing, was halt die Grundlage für all das, dass die Magic da ist, ne? Und weil diese ganzen Tools, diese AI-Content-Tools oder AI-Tools basieren maßgeblich auf Natural Language Processing beziehungsweise den Sprachmodellen dahinter. Und deswegen schließt sich für mich da auch wieder so ein Kreis. Und ich habe so gemerkt, dass ich habe das Thema Natural Language Processing in den letzten Jahren ja eher mit Fokus auf die Suche betrachtet. Und jetzt öffnet sich für mich hier nochmal eine ganz andere Welt, wie das Thema noch angewandt oder jetzt in der breiten Masse scheinbar zur Anwendung kommt, losgelöst von der Suche, natürlich auch mit Auswirkungen auf die Suche. Aber ich bin ganz froh, dass ich da vorgearbeitet habe und mich jetzt nicht mehr mit diesem ganzen Technologiekram beschäftigen muss, weil ich das alles schon die letzten Jahre aufgesaugt habe. Mhm.
Ja, vielleicht für den einen Zuhörer, der es die letzten Tage vielleicht nicht mitbekommen hat, ChatGPT kann man gerade Beta testen, ist ja überwiegend gut verfügbar. Also je nachdem, oder ich glaube, die Plattform wird gerade ziemlich überrannt. Also man merkt schon, dass so ja einfach so erratisch Fehlermeldungen ausgestreut werden. Auf jeden Fall kannst du für alle, die es nicht gesehen haben, bei ChatGPT hast du so eine Konsole. Du kannst eine Frage eintippen oder eine Idee. Schreib mir einen Artikel über Urlaub in Südnebraska. Und dann legt der Kollege los und oder die Kollegin ich weiß nicht, ob es männlich, weiblich oder divers ist, wie auch immer. Also auf jeden Fall schreibt diese Maschine dann einfach einen Text und du kannst dem quasi so beim Schreiben zugucken. Und überwiegend ist das Content, wo man sagen würde, wow, großes Kino. Wie viele Menschen sitzen eigentlich am anderen Ende dieser Maschine? Aber es sind eben keine Menschen, sondern es ist eine Maschine, die auch kein tieferes Grundlagenwissen über Nebraska hat, aber oder über Wandern, sondern kann das eben alles quasi einfach so aus dem Nichts heraus generieren.
Und neben dieser Informationsbeschaffung, das ist ja, das finde ich fast noch beeindruckender, ist, dass diese KI dir Programmiercode erstellt. Egal ob CSS, HTML bis hin zu JavaScript und Python Tabellen erstellen kann, bis hin, wenn man das mal ein bisschen ausweitet auf den OpenAI Playground, was ja das andere Tool von OpenAI ist, ja die verantwortlich für ChatGPT sind, dass man dort halt komplette Aufgabenstellungen eingeben können. Und das versucht dann diese KI auch. Zum Beispiel führe eine Keyword-Recherche für das Thema Goldfische durch. Dann rattert das Ding los und versucht halt relevante Keywords zum Thema Goldfische da auszuspucken. Und wenn man das noch ganz ergänzt, das habe ich auch ausprobiert, erstelle eine Keyword-Recherche zum Thema Goldfische mit Suchvolumen, gibt die Maschine dir auch noch das Suchvolumen zu diesen Keywords mit aus. Wohlgemerkt, und da ist der große Haken und die großen Grenzen der KI, das Suchvolumen stimmt nicht.
Genau, ich ahne, was kommt, weil diese Maschine hat eine gewisse Kreativität. Also sie kann eigentlich beliebige Wissenslücken mit hinreichend erfundenem Wissen füllen. Das ist ganz großes Kino.
Spannend ist, ich habe, wenn du die KIs, also ich beschäftige mich ja schon länger mit anderen Tools zur KI-Texterstellung, wie zum Beispiel Jasper oder Phrase. Und ich habe mal verglichen, wir machen ja morgen ein Webinar, was dann, wenn diese Sendung hier rausgestrahlt wird, also wenn ihr das jetzt hört, ist das Webinar schon gelaufen, aber ihr könnt es im Aufgesang-Kanal dann mit Sicherheit die Aufzeichnung angucken. Dort vergleichen wir zum einen Jasper und Phrase für die KI-Texterstellung. Dann habe ich aber noch im Zuge dieses Wahnsinns, der da die letzten 2 Wochen passiert ist, rund um ChatGPT, vergleiche ich auch Phrase mit ChatGPT. Und es ist interessant zu sehen, wie die beiden verschiedenen KIs mit Unwissen umgehen. ChatGPT ist eine sehr ehrliche KI, weil sie sagen irgendwann, dazu kann ich nichts schreiben. Wie zum Beispiel, die Frage schon, wer ist Olaf Kopp? Man könnte jetzt ja sagen, im Netz könnte eine KI genug finden, was über mich steht und dadurch was zusammensuchen. Aber beide Sprachmodelle, sowohl was hinter Jasper hängt, als auch hinter ChatGPT, also GPT-3 ist es ja das Sprachmodell, was dahinter hängt, hiegt, sind ja keine, funktionieren ja anders als Google, und das ist wichtig auch zu verstehen. Sie crawlen und indexieren ja nicht, sondern sie haben irgendwann mal einen Dokumentenkorpus oder sehr viele Dokumente, meistens große Teile Wikipedia, Google Books etc. bekommen und haben daraus gelernt. Aber damit ist der Korpus an Dokumenten, obwohl es unheimlich viele Dokumente sind, eine Dokumentenmasse, die KI trainiert hat, können sie trotzdem zum Beispiel nichts in diesen Dokumenten, war nichts zu meiner Entität, also zur Entität Olaf Kopp. Und das Spannende, deshalb konnten diese beiden KIs eigentlich gar nichts zu dieser Frage schreiben. Dennoch, ChatGPT sagte, wir haben keinen Zugriff auf das Internet, deswegen können wir zu Olaf Kopp nicht schreiben. Und die KI von Jasper schrieb irgendwas zusammen von einem Olaf Kopp, der irgendwie Unternehmer ist, im KI-Bereich tätig ist und Startups investiert. Dann habe ich mal versucht herauszufinden, ob es eine Entität mit dem Namen Olaf Kopp gibt, die dazu passt. Die gab es nicht. Sprich, diese KI hat sich dieses ausgedacht. Also sie ist unehrlich gewesen. Sie hat gelogen im Endeffekt, während die andere KI gesagt hat, sorry, kann ich nichts zu sagen. So.
Ja, Lügen ja nicht, denn Lügen setzt Wissen voraus. Das hat die Maschine ja nicht. Also sprich, sie wusste nicht, dass sie Olaf Kopp nicht kennt.
aber trotzdem, sie versucht ja mit der Brechstange irgendwie trotzdem eine Antwort zu geben und reimt sich da irgendwas zusammen, auf welcher Grundlage auch immer, weil nichts von dem, was da drin stand zu meiner Entität, ist in irgendeiner Form richtig, ne? Noch nicht mal im Ansatz.
Jetzt haben wir ja für diese Folge haben wir so einen internen Titel oder du hast den reingeschrieben heute, GPT-3 beziehungsweise GPT-Chat als Google-Killer. Das ist natürlich so ein Thema, an dem wir uns durchaus entlanghangeln können heute, um dann einfach mal zu gucken, ja, was kann das denn eigentlich? Was kann es eigentlich nicht? Also wo sind die Grenzen? Und dass wir natürlich später auch mal gucken, wir müssen suchen, oder was muss suchmaschinentechnisch jetzt eigentlich passieren? Aber vielleicht ein Aspekt, der gerade kam, den könnten wir eigentlich als ersten schon mal reinwerfen. Oder eigentlich sind zwei Sachen drin. Also erstens das Thema mit der Ehrlichkeit oder ich sag mal einfach auch mit der Kreativität. Du kannst das Tool wahnsinnig gut nutzen, um einfach auch dir kreativen Input geben zu lassen. Ne?
Voll gut.
Heute also mal einfach eingegeben, denk dir oder sag mir mal Ideen für einen neuen Streaming-Dienst. Und dann labert das Ding erstmal los. Und es sind durchaus sinnvolle Ideen dabei. Ne? Also diese Kreativität hat das Ding natürlich mit der Downside, dass wenn es in um faktenbasiertes Wissen geht, wird die ganze Kiste ein bisschen eng. Und das andere, das, was du auch sagtest mit dem Olaf Kopp, also erstmal schändlich, dass das System da nichts drüber weiß, natürlich. Aber auch da folgt ja was raus, nämlich es kann eigentlich über unbekannte Themen nicht wirklich was schreiben. Und er kennt vielleicht auch gar nicht, dass es darüber nichts weiß. Also solange du das System, ich sag mal, über klassische Standardthemen schreiben lässt, das ist Symptome einer Lungenentzündung, wird das System das gut schaffen. Aber wenn du vielleicht gerade ein Startup bist und du begründest vielleicht ein ganz neues Themengebiet oder ein neues Wording für etwas, dann kommst du da natürlich mit so einem AI-Content ziemlich klar an seine Grenzen. Ja, das wäre so eine These von mir. Stimmst du dem zu?
Dem stimme ich zu, aber wie gesagt, je nachdem, wie die KI gestrickt ist. Sie versucht, manche KIs sagen ganz ehrlich, keine Ahnung, haben zwar keinen Zugriff zum Internet, wie zum Beispiel ChatGPT, und andere KIs versuchen sich halt irgendwas zusammenzuschreiben, was vorne und hinten überhaupt nicht stimmt. So. Und es ist für was du gesagt hast, mit Kreativität ist es super. Also ich habe zum Beispiel, hatten wir ein agenturinternes Meeting, unser SEO-Fachbereichsmeeting, unser monatliches. Und da habe ich dann mit den Kollegen und Kolleginnen zusammen mal damit ein bisschen rumgespielt und habe denen gesagt, was soll ich jetzt da mal eingeben? Ja, und dann schieß es, ja, schreib ein Liebesgedicht an André Ehrlich. André Ehrlich ist mein Teamlead, SEO-Teamlead-Kollege. Und da kam was. Und dann schrieb diese KI los. Da haben wir den OpenAI Playground für benutzt. Oder ich weiß gar nicht, ob ChatGPT oder Playground war. Und dann schrieb diese KI einfach ein Liebesgedicht an André Ehrlich, was und wenn ich ein bisschen unkreativ bin, theoretisch, dann meinte ein Kollege dann auch, dann das benutze ich zukünftig, meine Weihnachtskarten zu erstellen.
Ja.
So, weißt du, Text für Weihnachtskarten, also alles das, wo wir unser eins, der so ein bisschen unromantisch, wie nennt man das, unempathisch? Nee, unempathisch würde ich nicht sagen, aber
wenig lyrisch
unterwegs sind dann und da so ein bisschen auf dem Schlauch steht, da kann man dann die KI mal loslegen lassen und kann das dann als Text für irgendwelche Liebesbriefe, Weihnachtskarten, Einladungskarten etc. verwenden. Ne? Und und in dem Moment, wenn es um, wie du gesagt hast, wenn es zum Beispiel um Entitäten, also Personen, Bauwerke, Firmen etc. geht und es darum irgendwie gehen soll, egal welche Frage dann nun gestellt wird, dann stoßen diese Modelle, diese Sprachmodelle und diese KI dahinter halt an ihre Grenzen, ne? Weil dann kommt halt nur Bullock raus. Und das ist mir auch bei Jasper und Phrase und den ganzen Tools schon aufgefallen. Sobald es vor allen Dingen in Richtung Zahlen, Daten, Fakten geht, sind diese Zahlen, Daten, Fakten oft falsch. Hm. Aber es kommt halt, dass das Problem, und da sehe ich auch ein großes Problem drin, diese KI vermittelt dir das Gefühl, dass sie voll Bescheid weiß, weil sie schreibt das einfach runter und du besitzt da und denkst so, krass. Und das ist eine große Gefahr, dieses Framing fast schon, weil du denkst plötzlich, ey, du hast da richtigen Experten vor dir sitzen, der dir das jetzt erzählt. Für mich erinnert die so eine KI teilweise an so Menschen, die kennst du auf jeden Fall auch, die zu allem ihre Meinung abgeben müssen und irgendeinem Blabla, einfach nur labern. Hauptsache labern und viel Blabla. Ob das nun stimmt oder nicht, ist erstmal nicht wichtig. Hauptsache labern. Und so kommt mir ja so eine KI teilweise dann vor in dem Kontext.
Hm. Was ich auch ganz spannend fand, ich habe heute auch nochmal hier eine Vorbereitung, aber auch sonst hatte ich heute morgen so ein paar Stunden Zeit und hab mal auch ganz viele Themen ausprobiert. Und was man natürlich sagen muss, ist, dass wenn es so ist, dass diese Maschinen trainiert wurden auf bestehenden Inhalten, dann sind sie natürlich in irgendeiner Weise biased, also sind ein bisschen voreingenommen gegenüber das, was alle anderen so erzählen. Und da habe ich festgestellt, zum Beispiel, ich habe ihnen einfach mal ein paar Artikel über SEO schreiben lassen. Da habe ich bei einigen Artikeln gemerkt, dass er halt doch sehr zum Beispiel in der alten Welt hängt. Mhm. Also da war dann irgendwie Advanced SEO, war dann Keyword-Recherche zum Beispiel. Dachte ich so, okay, da hätte ich es jetzt nicht einsortiert. Und natürlich auch, dass vieles so so Hörensagen ist. Ne? Also viele sagen irgendwie, Duplicate Content ist total schlimm. Und einige wenige Experten sagen aber, das ist gar nicht so. Aber weil eben so viele das Falsche sagen, greift er das dann trotzdem auf. Und beim SEO-Thema ist es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, weil es eigentlich nicht so diese absolute Richtigkeit gibt. Anders bei strikt faktenbasierten Wissen. Fand ich aber spannend, dass man durchaus Themen finden kann, wo diese Maschine warum sage ich immer, dass das er ist? Aber dass diese Maschine halt sich so an der Mehrheitsmeinung orientiert, die ja nicht immer richtig sein muss.
Das ist der Konsens quasi, ne? Der orientiert sich am Konsens und nimmt das dann. Aber das findest du in der echten Welt auch, ne?
Ja, außer dass du dann eben als Experte sagen kannst, okay, sorry, ne? Ich meine, das ist ja klassisches Mythbusting, dass du sagen kannst, okay, alle glauben, Duplicate Content ist total scheiße und schlimm und überhaupt. Aber man muss halt etwas differenzierter drauf gucken.
Und wenn ich eine Umfrage machen würde, ist Duplicate Content schlecht fürs Ranking oder nicht? Würde, glaube ich, genau das rauskommen, dass die Mehrzahl der Menschen immer noch sagt, ist wahnsinnig schlimm.
Ja.
Also die Mehrzahl der Menschen nicht, die Mehrzahl der SEOs, weil den Rest der Menschen, SEOs sind halt, obwohl SEOs gerne mal denken, sie wären Mittelpunkt der Erde, ist es halt nicht so, sondern sie sind nur ein ganz minimaler Fliegenfurz, in, wenn man die Gesamtmenschheit anguckt. Hm. Und ja, es ist halt ja. Gerne mal. Also fällt mir zumindest in der SEO-Branche immer mal wieder auf, dass manche doch denken, es müsste sich alles um SEO drehen.
Vielleicht noch so ein anderen Aspekt, wo ich natürlich auch denke, dass die generierten Texte erstmal für SEO nicht zwangsweise gut sein müssen. Ich bin ja ein Freund davon zu sagen, dass ein guter Text muss das Thema vollständig behandeln. Und je nach Komplexität des Themas kann das halt ziemlich wenig sein oder kann ziemlich viel sein. Das können die Tools auch nicht wirklich. Also ein SEO würde ja jetzt ja vielleicht hingehen und würde, weiß ich, alle 38 Fragen recherchieren, die in Zusammenhang damit in Suchmaschinen gestellt werden und würde dann versuchen, auf Basis dieser ganzen Fragen einen sehr, sehr umfänglichen Artikel zu basteln, damit eben das Thema vollständig behandelt wird. Und da hatte ich den Eindruck, dass bei GPT, dass es eben, es sind immer alles nette Artikel, auch durchaus mit einem gewissen Umfang, aber sie sind eben per se nicht darauf gedrillt, vollständig das Thema abzudecken.
Also und da komme ich zu dem Punkt, wie ich gerne mit diesen Tools arbeite. Auch mit GPT. Ich recherchiere, also für ein Briefing recherchiere ich unter anderem die Fragestellung, die ich da behandeln will. Und lass dann Absatz oder Unterkapitel für Unterkapitel quasi die KI drüber laufen und die Fragen beantworten, die ich dazu recherchiert habe. Weil so hast du die Konzeption des Artikels in deiner Hand und kannst dafür sorgen, dass dieses ganzheitliche Durchleuchten oder Behandeln eines Themenkomplexes gewährleistet ist. Und dann gucke ich halt, was die KI mir zu den einzelnen Fragestellungen rausgibt. Da kommt teilweise was Vernünftiges raus, teilweise kommt zum Teil was Vernünftiges raus oder komplett. Also ich kann es teilweise komplett übernehmen oder kann halt Teile übernehmen oder ich kann gar nichts übernehmen. Das sind die drei Cases, die dann passieren. Und so baue ich mir einen Text zusammen und das möchte ich auch nicht mehr missen. Also ich erstelle, man muss natürlich unterscheiden, es gibt Texte, die ich für Thought Leadership erstelle, die schreibe ich komplett selber, ne? Die auch keinen Ranking-Anspruch haben. Aber wenn ich wenn ich jetzt einen Text erstelle, der wirklich Fokus Ranking hat und ich will mit meinem Glossarbeitrag dafür ranken, dann benutze ich tatsächlich seit einem Jahr jetzt ungefähr schon immer diese Tools als Assistenten, die mir quasi so die Absätze erstmal befüllen und die ich dann nochmal feinjustiere.
Was uns ja eigentlich zu der Frage bringt, wie sollte man eigentlich GPT nutzen? Also sollte man, und ich meine, die Verlockung ist, glaube ich, gerade da und die spüren auch viele. Ich habe da einen Blog, da habe ich seit 3 Jahren nichts mehr drin geschrieben. Sollte ich jetzt einfach GPT anwerfen, in welcher Ausprägung auch immer? Und sollte ich einfach diese Blogbeiträge nehmen und sie da reinkopieren, wird das Zeug ranken. Und würde mich natürlich gleich deine Meinung dazu interessieren. Aber hauptsächlich glaube ich, dass dass wir wieder einen typischen Fehler bei dieser Frage machen. Nämlich, dass wir, wenn wir uns das auf einer Skala angucken, dass wir uns die Pole angucken. Also entweder schreiben wir alles komplett per Hand oder wir nutzen halt komplett die KI. Und ich glaube, dass beides, oder also mindestens das komplett KI ist falsch, aber es eben als Beimischung zu benutzen, als Inspiration, als, ja, auch wenn du mal eine Schreibblockade hast oder so, finde ich das ein absolut grandioses Tool.
Also ich versuche es jetzt auch seit einem halben Jahr bei uns fest in unsere Prozesse in der Agentur zu integrieren. Man merkt richtig den Widerstand von Menschen, die sich mit Text und Content beschäftigen, weil natürlich eine Angst besteht, dass die KI nimmt mir den Job weg. So.
Da sägt einer an deinem Stuhl, ja.
Und diese Angst ist aus der alten Denke, wenn ich mich als Texter oder Content-Ersteller als reiner Content-Produzent, also derjenige, der jetzt irgendwas eintippt, sieht, dann ist die Angst berechtigt. Es geht um ein Verständnis oder einen Rollenwechsel oder eine eine Perspektivänderung der Rolle eines Texters oder Autors. Er ist halt, er ist wie ein Architekt, aber die Bauarbeiter sind die KI. Also, wenn du weißt, ist das verständlich dargestellt? Also, ja. Ein Architekt baut ja das, konstruiert das Haus, malt den, kenne ich kein Architekt, aber der erschafft den Grundriss. Und wenn dieser Grundriss steht, dann kommen die Bauarbeiter rein und bauen das Ding auf. Und ich glaube, da wird es immer mehr hingehen. Und dieses Verständnis von Autoren, Textern sollte dahin gehen, dass sie sich eher als Architekt verstehen als als Bauarbeiter. Und weil sonst wird es, glaube ich, eng zukünftig für viele Texte. Wir lassen mal jetzt Journalismus außen vor, weil das ist nochmal was Eigenes. Ich glaube, Journalisten sind da weniger betroffen von. Ich rede aber wirklich von den ganzen Textdienstleistern, die gerade als erstes wird es die Massentextdienstleister erwischen. Ich glaube, die sind da wackelt der Stuhl jetzt schon gewaltig. Also die Content.de's, Textbrokers etc. Wenn es um hochwertige Texte geht, wo es eben um das gewisse Extra noch geht, wo es halt um Fehlerfreiheit geht, absolute Fehlerfreiheit etc. Da trifft das eher zu, was ich gerade eben gesagt habe, oder dass man diese Tools wirklich als Assistenz nimmt, um so das grobe Mauerwerk zu erstellen, um dann nochmal am Schluss mit Feinschliff drüber zu gehen und das Haus schön zu machen, sag ich mal. Und was mit Programmierung ist, da kenne ich mich zu wenig aus, ob der Code wirklich valide ist. Ich kann nur das lesen, was ich sehe. Aber Programmierer werden ich glaube Programmierer weniger, also so Hardcoding, JavaScript, Python, was weiß ich, weiß ich nicht, wie valide das ist. Aber wenn es um harte Auszeichnungssprachen wie HTML und CSS geht, also Webdesign-Aufgaben im Endeffekt, ne?
Ja.
Da glaube ich auch, dass das irgendwann der Webdesigner eigentlich nur noch der Kontrolleur nachher ist.
Also mit Code habe ich übrigens rumgespielt. Ja, mal so, mal so. Also gerade bei komplexeren Themen fand ich das jetzt nicht alles so überzeugend, was da jetzt rauskam. Also da ist ja auch die Frage, erzeugt das mehr Sicherheitslücken? Werden da alle Fehler ordentlich abgefangen und so? Also das hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt.
Wie sah es bei Auszeichnungssprachen aus, also CSS, HTML?
CSS habe ich nicht ausprobiert. Ich habe wirklich Python probiert und JavaScript. Wie gesagt, das so simple Sachen kann das Zeugs, aber natürlich auch nichts Komplexes. Und auch da, es ist kein Architekt, ne? Also es kann sich nicht eine Modulstruktur oder sowas ausdenken. Da hat es mich jetzt einfach noch nicht so überzeugt. Aber
also ich finde dieses, ich glaube, wir können da so festlegen, um so einen Kick-Off zu machen, um Inspiration zu kriegen, um erstmal so ein, wenn man Anlaufschwierigkeiten hat, loszulegen, da ist so eine, und dann einfach mal den ersten Schritt die KI loslaufen lässt. Ich glaube, da können wir uns beide darauf einigen, dass das absolut eine Revolution ist.
Ja, also was mir auch fehlt an diesen Texten, ist zum Beispiel, ich bin ein Freund davon, dass man zum Beispiel über Key Messages nachdenkt. Also was sind, wenn ich gerade, so wie du, schreibst viel über Entitäten, was sind so Botschaften, die du über alle deine Artikel nutzen möchtest? Und idealerweise hat man sich das mal aufgeschrieben. Ich habe das zum Beispiel so für meine Podcast-Folgen, gibt so zentrale Key Messages, die mir halt besonders wichtig sind, die ich immer wieder durchziehe und immer wieder erwähne. Das kann das natürlich auch nicht. Das heißt, strategische Content-Erstellung und vor allem auch quasi über einen Artikel hinausdenken, weil dieses System kann einen Artikel generieren, aber wie die alle gut zusammenhängen sollen, dafür ist es natürlich auch überhaupt nicht da. Das war mir noch eigentlich ein ganz wichtiger Punkt da dran oder etwas, was mir auch fehlt. Ich glaube, wenn du einfach nur irgendeinen Blog hast und du willst es mit irgendeinem Content füllen, ja, das kann es. Also wenn du irgendwie du hast einen Wanderblog und du musst jetzt einen Artikel schreiben über Wandern in Spanien, Wandern in Großbritannien, Wandern in Frankreich, ja, das kann es. Es wird auch die Wanderwege vielleicht ordentlich benennen können, das kriegt's alles irgendwie hin. Aber es wird vielleicht nicht eben zu deiner Content-Strategie wirklich passen. Oder es weiß ja auch nicht unbedingt, dass du vielleicht in Frankreich jetzt eine doppelt so große Marge hast wie in Italien und du folgerichtig mehr über Frankreich schreiben möchtest oder all solche Informationen hat das Ding. Und da finde ich dein Vergleich mit dem Architekten finde ich wirklich gut. Also es muss eben einen geben, der das Ganze übersieht, der einfach strategisch sich viel dabei denkt. Und die Hilfsarbeit, das Steinekloppen, wie ich es immer so gerne nenne, das kann dann eben auch so eine Maschine machen, aber natürlich eher inspirativ oder eher als Input, dass dann immer noch ein Mensch drüber gucken muss, finde ich extrem wichtig.
Du hast vorhin die Frage gestellt und wolltest meine Meinung wissen zu KI-Content und Ranking. Mhm. Es funktioniert. Also ich habe mehrere, ich teste es seit einem Jahr jetzt mit den verschiedenen Tools. Mein letzter Test habe ich 2 Texte mit ChatGPT erstellt, zu über 80% zumindest. Mhm. Und die Dinger ranken innerhalb von einer Woche auf der ersten Seite für die Hauptkeywords. Und hat zum einen was mit dem Content natürlich zu tun, aber natürlich auch mit der Autorität, also dem ERT meiner Website, wo ich das veröffentliche. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ich keine autoritäre Website habe. Wenn ich jetzt ein neues Projekt ins Netz stelle und das mit Flute, mit KI-Content, glaube ich, wird das nicht so einfach funktionieren. Aber ich war schon überrascht, wie schnell das funktioniert. Und zu dem Thema Against Guidelines, ich glaube, Google ist selber Treiber dieses ganzen Natural Language Processing und KI-Prozesses und dieser Entwicklung und hat wieder mal, wie damals mit der Einführung von PageRank, ein Monster gefüttert, was sie jetzt gerade überfordert.
Ja, und da können wir uns dann ja der Frage nähern, ist das wirklich so ein Google-Killer, wo ich natürlich immer meine Historie reinbringen muss, ist, ich bin natürlich gebranntes Kind. Ich habe Panda miterlebt, ich habe Pinguin miterlebt, wo es wirklich wahnsinnig viele Sites weggehauen hat. Jetzt muss man allerdings zum Beispiel auch sagen, bei Pinguin, viele dieser miserablen Linkquellen waren auch wirklich extremst einfach zu erkennen oder im Vergleich zu dem, wo wir heute stehen, eine ganz andere Problemstellung, glaube ich. Aber ich habe eben schon zweimal miterlebt, dass die SEOs alle glaubten, super schlau zu sein. Und Google war dann eben schlauer an diesem Punkt und hat eben es überwiegend hinbekommen, das, was da an Kreativität im Markt existierte, zurechtzustutzen und das Spielfeld wieder gerade zu machen. Und da ist ja die Frage, schaffen Sie das hier auch? Also werden Sie in der Lage sein, solche automatisierten Texte als solche zu erkennen? Und natürlich auch die Frage, wollen Sie das überhaupt? Mhm. Weil interessanterweise hat Google ja letztens nochmal gesagt, ja, eigentlich ist uns scheißegal, wie der Text entsteht. Also ob Mensch oder Maschine interessiert uns eigentlich fast gar nicht. Sondern eigentlich interessiert uns nur, ob dieser Content helpful ist. Deswegen das Helpful Content Update. Und wie gesagt, ob es jetzt eine Maschine war oder ein Mensch, ist uns eigentlich egal.
Haben Sie das gesagt? Dann widersprechen Sie aber anderen Aussagen, weil eigentlich haben Sie ja in den Webmaster Guidelines aktualisiert, dass AI-Content gegen die Guidelines verstößt. Ne?
Ganz so steht es da eben nicht.
Ach so,
also da gibt es noch so 2 Halbsätze hinten dran, die ich jetzt gerade leider auswendig nicht zitieren kann. Also grundsätzlich stimmt das. Also AI-Content, dazu steht da was, aber da ist irgendwie halt auch noch eine Frage, irgendwie, wenn das jetzt nur für Suchmaschinen gemacht wurde und und da ist ja immer die Frage, ja, was haben wir denn jetzt nur für Suchmaschinen gemacht und könnt ihr das überhaupt erkennen? Ist das hilfreicher Content? Da gibt's ja auch immer nur diese, so wie bei Panda früher, wo es diese Fragen, diese 23 Panda-Fragen gab, gibt's ja auch diese Helpful Content Update-Fragen. Aber es gibt ja nicht dieses Metamaß, wo dran steht, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und ich stimme dir zu, dieser Content, den man da generiert, der rankt erstmal gar nicht mal so schlecht, vor allem natürlich, wenn du jetzt in nicht Your Money or Your Life Segmenten unterwegs bist, also Medizinthemen würde ich da persönlich nochmal ziemlich ausklammern.
Ja. Also die Themen, die ich da gespielt habe, waren definitiv kein Your Money or Life.
Aber was meinst du? Muss oder kann Google hier handeln? Muss Google handeln? Will Google handeln?
Ich sag mal so, wenn Google wirklich immer den Nutzer im Auge hat, am Schluss, wenn der Text gut ist und einen Mehrwert bietet und helpful ist, dann ist es, kann's Google eigentlich egal sein. Die Frage ist hinsichtlich, was Google nicht egal sein kann, sind Content-Massen, die jetzt ins Netz gespült werden, weil jeder innerhalb von 10 Minuten einen 1000-Wörter-Artikel schreiben kann.
Ja.
Und wenn das alles das Netz flutet, dann hat Google natürlich ein großes Problem mit der Performance beziehungsweise mit dem ganzen Crawling-Budget, was natürlich verbraucht wird, wo sie ja die ganze Zeit in den letzten Jahren schon darauf hingewiesen haben und darauf hingearbeitet haben, dass qualitativ niederwertiger Content gar nicht mehr in den Index kommt und gar nicht mehr gecrawlt wird. Jetzt steht aber uns wahrscheinlich eine Welle an eine exponentielle Welle von neuen Content bevor, der ins Netz gespült wird, was natürlich Google wieder vor Herausforderungen stellt, dass sie noch mehr Kapazitäten aufbringen müssen, um diesen ganzen Content zu crawlen und zu indexieren, wenn sie es halt nicht in der Lage sind zu erkennen, was ist hier AI-Content, der nur für Suchmaschinen erstellt ist.
Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, es gibt doch hinreichend viel beschissenen, menschlich erstellten Content.
Ja, aber, da hat man wenigstens noch, da wurde wenigstens 50 Euro für einen Text bei Textbroker ausgegeben und da saß einer eine Stunde dran. Eine Hausfrau oder so. Es ging nicht um Hausmann, Hausfrau, es ging um Textbroker, um die Nennung. Es betrifft natürlich auch andere und Textbroker hat sich darauf, wir haben mit den Kollegen auch schon mal gesprochen. Ich wollte jetzt hier kein Bashing betreiben, aber das war zumindest früher so, dass dort auch einfach doch fachfremde Menschen und auch nicht ausgebildete Texter für Content gesorgt haben. Das ist ja heute bei Textbroker nach deren Aussage anders. Also das nicht jetzt falsch verstehen, das war Textbroker, wird nun mal aber gerne immer für diesen 5-4-Sterne-Content irgendwie herangezogen, weil die das natürlich, ja. Damit haben sie sich natürlich auch selber irgendwie da so in eine Ecke gedrückt. Jetzt ist es halt auf Knopfdruck und wenn wir müssen überlegen, es werden jetzt immer mehr Schnittstellen, dieses Sprachmodell ist offen, GPT-3 ist offen für alle verschiedenen Anwendungen. Zapier hat jetzt Schnittstellen geschaffen für verschiedene Anwendungen wie Instagram etc. Sprich, nicht nur Websites-Content wird das Netz fluten, sondern auch, wir werden auch in der Social-Media-Welt uns immer mehr mit AI-Content gegenübergestellt ja. sehen, dass Postings automatisiert teilweise fertig geplant von der AI erstellt in Social-Media gepusht werden. So war so eine Entwicklung. Und natürlich diese ganzen, ob es nun Zapier ist oder wie heißen diese ganzen Konnektoren?
Ja, if this, then that.
Es gibt ja diverse Konnektoren, die sich nur damit beschäftigen, Schnittstellen zu bilden. Und die zapfen jetzt reihenweise, jetzt alle gehen jetzt auf die GPT-3-Sprachmodell drauf und verknüpfen es mit verschiedenen Anwendungen. Ne? Oder machen es möglich, diese Anwendung ohne Programmierkenntnisse miteinander zu verknüpfen. Und damit ist natürlich schon in gewisser Weise jetzt Pandoras Box offen. Ne?
Ja, also ich fand es auch ganz spannend, dass du eben das Wort Journalisten sagtest, ne? Auch da das gleiche Thema, finde ich. Also du hattest, glaube ich, eben eher so die These, dass es im Journalismus vielleicht nicht so wahnsinnig wichtig ist. Ich glaube, was das investigativen Journalismus angeht, gebe ich dir vollkommen recht. Aber was so den ganzen täglichen Quatsch angeht, also es kommt irgendeine DPA-Meldung rein und da eine Maschine das Ganze kurz umschreiben zu lassen.
Oder zusammenfassen.
Ja.
Also das können die ja alle schon. Ja. Also das konnten ja auch schon Jasper und Phrase und wie sie alle halten, hatten alle Templates für Summaries, Umschreiben, also Artikel Spinning 2.0 im Endeffekt. Gibt es ja alles schon. Und kannst du auch einen Chat GPT geben, dass sie sagst, du sagst, fass mir mal diesen Text hier zusammen. Dann würdest du dir auch eine Zusammenfassung schreiben. Ne?
Ja.
Absolut, definitiv. Es wird ja, die New York Times und so nutzt ja schon länger KI-Texte, um kurze Meldungen halt zu erstellen. Ne? Also das Ding läuft, wir werden das Ding nicht mehr aufhalten können. Die Frage ist, wie verantwortungsvoll, egal ob jetzt SEOs oder andere Bereiche, in anderen Bereichen, wie verantwortungsvoll wir damit umgehen. Und es ist nämlich auch wichtig, dass wir keine Falschmeldungen, weil es ist schon so, dass es bestehen mehrere Gefahren bei dieser ganzen KI-Geschichte. Einmal, dass einfach falsches Wissen verbreitet wird. Das passiert allerdings auch im echten Leben durch Menschen.
Ja.
Ne? Es besteht die Gefahr, was du vorhin angesprochen hast, dass es gewisse politische Tendenzen eventuell durch die KI befeuert werden. Es gab vorhin, ich habe eine interessante, bei LinkedIn ist mir so ein Post, ich weiß gar nicht mehr, wer es gepostet hat, kann da gar nicht, keine Referenz draus geben. Es war, glaube ich, ein Kollege von Dept, der hat die Antworten, es gibt so Tools, wo du ja deine politische Einstellung bestimmen lassen kannst.
Ja.
Und da werden Fragen gestellt. Und der hat sich mal den Spaß gemacht, aus so einem Tool, wo die politische Einstellung erstellt wird, diese Fragen per KI beantworten zu lassen. Und die politische Ausrichtung der KI, die da geantwortet hat, war dann irgendwas mit liberal auf jeden Fall.
Also das Mittelfeld.
schon liberal. Also so ein bisschen wie viele Menschen im Internet ja auch von vielen Menschen auch unterwegs sind, die publizieren. Es gibt natürlich auch Rechtskonservative im Netz, die publizieren, aber es gibt auch halt jede Menge. Ich glaube, das Internet ist eher ein liberales Medium, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. So würde ich jetzt mal behaupten. Dass eben politische Gesinnungen halt durch so eine KI dann natürlich auch vertreten werden, je nachdem, wie die Antwort ausfällt, ne, oder das Wissen, was verbreitet wird. Da haben wir natürlich eine Baustelle. Was passiert da? Dann haben wir, was fällt dir noch ein, wo die KI gefährlich sein kann für eine Gesellschaft?
Ich habe sehr viele medizinische Themen durchgespielt, weil, also ist auch so ein Steckenpferd von mir und ist mir auch aufgefallen, dass die immer versuchen, eher so die Mittellinie rumzutanzen. Also gerade so das Impfthema habe ich mal ein bisschen durchgespielt. Und aber auch da können natürlich einfach falsche Informationen drin sein. Also auch das, wenn man über Your Money or Your Life in der Grundidee nachdenkt, kann eben da natürlich auch Text generiert werden, der einfach sachlich falsch ist und der sogar Menschen bedrohen würde. Oder halt natürlich, wenn du jetzt eher so in einem alternativen Lager unterwegs bist, weiß ich, du bist Hersteller von homöopathischen Mitteln, dann sind diese Tools vielleicht auch nicht so richtig gut für dich, weil sie eben eher konsensorientiert auch im Medizinischen arbeiten und vielleicht so Minderheitsmeinungen nicht sonderlich gut darstellen können. Also das finde ich eigentlich noch ganz spannend.
Ich würde gern zum Schluss noch den Bogen schlagen zu was, wo ich, weil wir ja gesagt haben, die These KI als Google-Killer oder Chat, speziell ChatGPT oder speziell OpenAI vielleicht sogar. Man muss ja überlegen, in OpenAI ist Microsoft stark investiert als Investor und Elon Musk hat es mitgegründet. Es gibt verschiedene Parteien, die an OpenAI beteiligt sind und Google ist es eben nicht. Mhm. Wenn du dir auf der OpenAI-Seite anhörst, der Gründer und Chef von OpenAI beschreibt zwei wichtige Anwendungsbereiche, die sie mit ihren Innovationen fördern wollen. Das ist Personal Assistant und semantische Suche, sagt er 1:1 so. Mhm. Und ich überlege mir jetzt, Google hat seit Jahren die Zielsetzung, eine Antwortmaschine zu werden. Mhm. ChatGPT macht genau das. Kann als Antwortmaschine genutzt werden, die gar nicht so schlecht funktioniert. Jetzt ist natürlich, habe ich heute bei LinkedIn auch eine Diskussion gehabt, was ist jetzt besser? Ist jetzt ein Featured Snippet, was auf Website-Content beruht, in der Lage, eine bessere Antwort zu liefern auf eine Frage als eine KI? Mhm. Wenn das der Fall ist, oder umgekehrt, wenn die KI eine bessere Antwortmaschine oder eine bessere Antwort generell ermöglicht, als ein Featured Snippet, was auf Website-Content beruht oder einzelne Websites, die dann in einer Suchmaschine im Listing aufgeführt werden, wobei man da ja dann auch mal draufklicken muss und vielleicht noch ein bisschen mehr Text lesen muss, was von der UX halt nicht so besonders schön ist, als wenn ich die Antwort direkt auf eine Abfrage quasi bekomme. Und es geht am Schluss immer um die UX. Wenn ein Produkt von der UX her besser ist, wird es lang und es ist auch dementsprechend irgendwann ein Tipping Point erreicht, dass es dann in die breite Masse geht, was sich nach meiner Meinung jetzt gerade passiert durch die Medienberichterstattung über ChatGPT, dann und der Tipping Point wird erreicht, dann ist es eine reale Gefahr, gerade für die Informational Queries bei Google. Jetzt, und ich glaube nicht, es wird sehr viel geschrieben gerade da draußen, ohne sich mal mit der Technologie und den Hintergründen zu beschäftigen. Also es werden teilweise abstruseste Vergleiche und Thesen publiziert, ohne auch nur ein Deut Ahnung zu haben, was dahinter für eine Technologie steht und wie das Ganze eigentlich funktioniert. Das ist echt teilweise hanebüchend, aber das ist eben genau dieses, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt ganz viele Menschen, die einfach nur Blabla machen. Jetzt bin ich vom Faden durch meine kurze Rage etwas aus dem Faden gekommen. Ich muss zurück in den roten Faden finden. Also wenn eine KI bessere Antworten gibt als Suchmaschinenergebnisse es können, was ist dann die Folge? Dann sind diese informationsbezogenen Suchanfragen, auf die Google noch groß setzt, weil transaktionale Suchen mussten sie leider schon sehr viel an Amazon abgeben. Wenn die jetzt auch noch wegbrechen, dann kriegt Google ein Problem. Wenn jetzt Microsoft, die stark in OpenAI investiert sind, eine KI als Antwortmaschine in ihre Suche integrieren und dort es schaffen, eine bessere UX bereitzustellen, dann kann es einen Shift geben. Oder dieser GPT-Chat macht eine richtig geile App, wo Menschen nicht mehr zu Google gehen müssen, sondern direkt ihre Antworten da bekommen. Dann haben wir eine Disruption. Zumindest was Informational Queries angeht. Und hier muss Google nach meiner Meinung reagieren, weil Google ist in Sachen Sprachmodellen führend und in Sachen KI und sind in der Lage, selber so etwas bereitzustellen. Warum sie es noch nicht gemacht haben, keine Ahnung. Vielleicht sind sie sich selber noch nicht sicher, ob die Monetarisierung via Ads darunter leiden kann. Ja. Aber sie müssen jetzt reagieren, weil das, was gerade passiert, dieser Medienbass, ist eine Gefahr für ihre Suchmaschine. Und ich glaube, entweder implementieren sie selber KI-Antworten innerhalb ihrer Suche. Ja, das ist für mich die einzige Möglichkeit, wie sie dem entgegenkommen können bisher, die mir einfällt. Hast du noch eine andere Idee?
Nee, aber ich glaube ja, mit Marm und Lambda haben sie diese Bausteine ja eigentlich schon vorliegen. Also sowohl die Dialogfähigkeit.
Das ist ja die Sache. Sie sind führend in dem Bereich. Sie sind führender OpenAI. Wenn man sich mal die Entwicklung mein Hund, jetzt meldet er sich mal wieder. Sie sind führend in Sachen KI und in Sachen Sprachmodelle. Das ist auch, sie haben die meisten Sprachmodelle entwickelt in den letzten 5 bis 6 Jahren. Da hängen alle hinterher und sie sind in der Lage, sie haben die Infrastruktur da liegen, aber sie nutzen es halt aus irgendwelchen Gründen noch nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass sie so weit einfach noch nicht sind. Und es gab ja auch gerade in Bezug auf Marm, gab es ja oft auch die Befürchtung, dass die KI zu biased ist, dass sie einfach irgendwo Unsinn lernen, also weder rassistisch, sexistisch, irgendein istisch. Und das ist natürlich so. Also das Problem ist ja, und ich würde denken, dass man auch aus ChatGPT einen frauenfeindlichen Beitrag herauskitzeln könnte, wenn man sich anstrengt. Und das will Google natürlich komplett vermeiden. Ich glaube durchaus, dass wir, auch wenn es sicherlich noch 1-2 Jahre dauern wird, dass wir was sehr Disruptives sehen werden. Also dass das, was ein Featured Snippet ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Also Google wählt da ein Suchergebnis aus und zitiert dann quasi das, was auf irgendeiner Website steht. Und da gibt's genug Beispiele dafür, dass da eigentlich komplette Grütze steht. Und das, glaube ich, können sie grundsätzlich deutlich besser machen. Und das werden sie auch hinbekommen. Und gerade wenn man sich das Versprechen von Marm anguckt, also hol dir Inhalte aus verschiedenen Sprachen, hol dir Inhalte aus verschiedenen Medien und führe das alles in einem großen Ding zusammen und gib dann eine umfassende Antwort. ja, das könnte wohl spannend werden.
Also ich glaube, dass die, dass wirklich dieses Ausspielung von 10 blauen Links wirklich ein Modell aus der Steinzeit ist, wenn wir die Entwicklung jetzt sehen, was da gerade passiert. Und das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit von Google, dass Google so einen Mehrwert schafft als Antwortmaschine, nicht als Suchmaschine, sondern als Antwortmaschine, dass sie, wozu sie in der Lage sind, technologisch nach meiner Meinung, aber sie müssen es halt jetzt auch wirklich mit Fokus umsetzen, weil sonst läuft ihnen die Zeit vorweg, weil wie das so ist, ne? Marktführer bist du nur so lange, bis ein Tipping Point erreicht ist und dir jemand den Markt klaut, ne? Und ja, dann kannst du noch so innovativ danach sein, wenn du eine gewisse Schwelle, Nutzerschwelle unterschritten hast und so weit gesunken bist, dann bist du weg vom Markt.
Und ich glaube, ganz so einfach wird es nicht passieren. Also erstmal, ja, ich habe das schon mal erlebt, dass Leute sich komplett verschätzt haben. Ich war nämlich Ende 2000 war ich mal bei Alta Vista und die haben noch über Google gelacht und ein Jahr lang später oder ein Jahr später waren die dann auch schon weg. Also ich glaube natürlich, dass dieser Switch durchaus relativ flott passieren kann. Ich glaube nicht, dass es hier passieren wird. Einfach weil es auch nicht für alle Suchanfragen möglich sein wird. Also es gibt natürlich
nicht für alle, aber ein Großteil der Suchanfragen, die Google jetzt noch bleibt, sind die Informational Queries. Ne? Und es gibt Dienstleistungssuchen. Alles, was im transaktionellen Bereich Google jetzt noch übrig geblieben ist, neben rein Produktsuchen, die bei Amazon vielleicht eher stattfinden, das wird bleiben. Aber das reicht nicht mehr aus, um, glaube ich, so ein Konstrukt wie Google zu monetarisieren.
Nee, aber ich glaube auch bei den Informationalen, das ist da nicht ein großer Eimer, wo alle Suchanfragen drin hängen. Weil es gibt diese No-Simple-Fragen, ich glaube, da sind wir uns einig, ja. Das ist abgefrühstückt. Und dann gibt's natürlich so Themen, wie schlage ich einen Nagel in die Wand? Ich glaube, das ist auch klar, du brauchst einen Hammer, du brauchst einen Nagel und du brauchst zwei Finger und eine Wand. Und das musst du jetzt auch richtig ausführen, aber ist, glaube ich, einfach. Aber dann gibt's ja so Themen wie, was sind die Frisurentrends 2023? Mhm. Und da gibt es keine klare Antwort darauf. Da gibt's einen Beitrag vielleicht von Brigitte.de und von Vogue.de, die aber
oder eben Google mit Mom eine Vielzahl an verschiedenen Nebenartikeln, neben Links auch eben gleich Bilder, Videos etc. präsentieren, ne, in den Suchergebnissen, wo Mom ja hin will, ne, was du vorhin auch beschrieben hast. Und das hat dann natürlich eine ganz andere Qualität, aber diese 10 Blue Links, ne, die werden natürlich immer mehr in den Hintergrund dadurch rutschen, weil das ist aus UX-Sicht eigentlich fast nicht mehr zeitgemäß.
Ja. Also ich glaube, da wo es um Wissen geht und diese Mom-Beispiele, die haben interessanterweise immer irgendwas mit Wissen zu tun. Ne? Also irgendwie, was sind die 7 höchsten Berge oder sowas. Ne? Das ist definiertes Wissen. Aber in dem Augenblick, wo Meinung reinkommt, und das ne, Frisurentrends zum Beispiel, ne? Oder irgendwie, was sind die besten 3 Filme auf dem Planeten? Ich glaube, da würdest du keine 2 Menschen finden, die exakt die 3 gleichen Filme mögen. Das sollte so eine Maschine eigentlich nicht beantworten, weil es eben eine Meinungsfrage ist und keine, ja, vielleicht noch ein Konsensthema, vielleicht noch. Aber es gibt eben keine richtige Antwort auf diese Frage.
Also du meinst, dass dann immer die unterschiedlichen Perspektiven auch in unterschiedlichen Links dargestellt werden müssen?
Ich würde es mir wünschen. Also ich möchte eigentlich nicht, dass mir eine Maschine sagt, was sind die 3 besten Filme auf dem Planeten, weil die 3 besten Filme gibt es nicht. Mhm. Und das ist dann halt dieses Meinungsthema. Und klar, was so medizinische Sachen angeht, zum Beispiel, was sind die Symptome einer Lungenentzündung? Klar, das ist vollkommen, das ist Standardwissen, das ist definiert. Aber bei anderen Themen ist das eben einfach nicht so. Oder was ist der beste Wanderweg? Ne? Keine Ahnung. ich glaube, da spricht dann auch viel menschliche Erfahrung rein, dass du sagen kannst, okay, für meine 80-jährige Mutter ist der beste Wanderweg vielleicht und einer, der 2 Kilometer lang ist.
Da ist der Kontext, genau, der Kontext ja, wichtig. Und das ERT-Thema gegebenenfalls. Ne?
Ja, absolut. Und für Kinder sind ganz andere Wege wichtig. Und dann brauchst du wieder Menschen, die das Ganze, die Erfahrung einbringen, die das Ganze einsortieren können. Und deswegen, ich glaube, dass dieser No-Simple einmal natürlich größer werden wird, auch weil da vielleicht wirklich immer mehr Faktenwissen reinrauscht. Aber nochmal, ich möchte nicht so ein Suchergebnis sehen, wie ich tippe das da oben ein, was ist der Best, was ist der beste Drumcomputer? Und dann sagt das Tool einfach, ja, es ist ein, ein RX-17.
Also wenn Google es hinbekommt, und das habe ich vorhin bei der Diskussion, die ich bei LinkedIn da auch mit vorhin schon angesprochen habe, wo ich Malte Landwehr auch schöne Grüße geantwortet habe, wenn Google es gelingt, weil sie haben es da, Natural Language Processing in Form von Natural Language Generation zu kombinieren mit ihrem Knowledge, mit ihrer Knowledge Base, also dem Knowledge Graph und eventuell was für andere Knowledge Repositories sie da eventuell noch hinterhängen haben, wie Knowledge Vault oder so. Wenn sie das zusammenkriegen und da auch in der Breite so viel Entitäten und deren Eigenschaften wie möglich in dieser Knowledge Base vereinen können und das kombiniert kriegen mit Natural Language Generation, also mit der Ausgabe von natürlicher Sprache oder der Ausgabe von Antworten halt im Endeffekt über eine KI dann sind sie am ehesten dazu in der Lage, weil kein anderes Unternehmen der Welt hat so eine große Knowledge Base wie Google gesammelt über die Jahre. Absolut. Und sie, aber ich habe so ein bisschen, wenn sie da, der Druck ist, glaube ich, jetzt, sie wollen dahin, wollen sie, glaube ich, eh schon seit Jahren. Aber der Druck, der jetzt erzeugt wird, alleine durch diesen Medienbass, mit den Fokus auf andere Möglichkeiten richtet, die Antworten, wenn ich eine Antwort suche, eine Frage stellen will und eine Antwort bekomme, auf andere Möglichkeiten neben Google stellt und den Fokus verschiebt, setzt Google nach meiner Meinung gerade erheblich unter Druck, dass sie aus diesem ewigen Innovationskreislauf und Beta-Versionen, die irgendwo hintenrum getestet werden, dass sie da rauskommen müssen und ich glaube, Buddha bei den Fischen mal machen müssen.
Soll man das als Schlusswort stehen lassen?
Können wir gerne machen. Wir werden sehen. Ich glaube, es wird wahnsinnig spannend in den nächsten 24 Monaten.
Das glaube ich auch. Es wäre auch gut, weil SEO war jetzt die letzten 24 Monate eigentlich total unspannend. Also wenn man sich so...
Und da gab es doch ganz viel Core-Updates und Updates.
Ja. Nee, aber sonst ist ja eigentlich, vielleicht muss die Liebe dann wieder neu entfacht werden. Aber ich glaube, es wird immer irgendwas zu tun geben. Ich glaube, das passt schon. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben. Wir werden, ich denke, auch nächstes Jahr an dem Thema dranbleiben. Ich meine, Olaf und ich müssen uns nochmal tief in die Augen gucken und sagen, ob wir diesen Podcast noch im nächsten Jahr auch noch so weiterführen wollen.
Boah, das klingt aber jetzt aber kritisch. Spielst jetzt die Angstschiene, dass uns alle anflehen, dass wir weitermachen?
Nee, das meine ich nicht. Aber ich persönlich nutze immer so ein Jahresende sehr stark, um auch viele Sachen so auf den Prüfstand zu stellen. Also passt das noch? War das jetzt gut? Jetzt haben wir ja schon die 8. Episode produziert heute. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viele waren. Ich musste extra noch mal nachgucken. Vielleicht da auch noch mal so den Bogen ziehen zu unserem großen Thema heute. Wir haben natürlich viel über Content gleich Text gesprochen und gibt natürlich immer noch genug Content-Projekte wie Podcast oder auch wie Video, wo man natürlich auch noch aktiv werden kann, ohne dass einem da bislang eine Maschine schon irgendwie das Wasser reichen kann. Und ich glaube auch, wo man vielleicht zumindest als Eigenmarke sich stärker etablieren kann als einfach nur mit einem Text.
Das vielleicht noch so. Definitiv, weil Persönlichkeit wird eine KI nur schwer abgebildet kriegen. Du kannst zwar sagen, schreib mir einen Text wie der und der, aber es am Schluss Bild und Ton sind eigentlich maßgeblich dafür verantwortlich, die Persönlichkeit zu transportieren. Über Text geht es auch, aber über Bild und Ton deutlich besser.
Jupp. Okay. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, wir haben den Schluss gar nicht vorbereitet, so wie eigentlich immer.
Folgt uns, abonniert uns.
Ja, genau.
Genau, aber wenn die uns abonnieren, ganz viele Leute, dann können wir nicht einfach aufhören.
Nee, wir hören auch nicht auf.
Das war nur so ein bisschen so. Das war so Cliffhanger-mäßig, ne?
Da. Ja, könnt ihr gucken, ob wir im Januar nochmal rauskommen. Ne? So. Genau, schickt große Geldscheine und So kleine Holzkisten mit Weinflaschen.
Vielleicht findet sich ein Sponsor für unseren Podcast, der uns etwas mehr motiviert mit etwas Pump dazu, oder nicht Pump, sondern etwas Geld, dass wir diese teuren Kosten tragen können, die uns dieser Podcast hier erzeugt
bei
uns.
Ich frage einfach mal bei den großen und bekannten Tool-Herstellern an.
Ja.
Gibt ja gerade so einen, der gerade sehr viel Geld ausgibt.
Frag da mal an dem Herrn B.
Ah, das ist gut. Ich glaube, dann bleibt mir nur noch A, euch da draußen, und B, Olaf, ein traumhaftes Weihnachtsfest zu wünschen. Wie man in den USA so schön sagt, Happy Holidays, weil es ja auch ein nicht nur christliches Land ist. Also macht euch schöne Feiertage. Genau, so kann man sagen. Guten Rutsch. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder alle schön zusammen durchstarten und uns auch mal wieder auf diversesten öffentlichen Veranstaltungen treffen. Das wäre so mein Schlusswort. Olaf?
Bleibt gesund und lasst euch nicht runterkriegen. Ich glaube, es 2024 wird deutlich besser als 23. Das stimmt nicht. 23 wird deutlich besser. Ich bin schon ein Jahr voraus. 2023 wird deutlich besser als 2022.
Das wäre cool. Okay. In diesem Sinne, bis bald. Ciao.
Tschüss.
OM-Café, OM-Café, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Koch. OM-Café. Let's get ready to rumble! OM-Café.